SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Syrischer Folterknecht in Deutschland schuldig gesprochen, das bahnbrechende Urteil aus Koblenz. Die chinesische Expansionspolitik ist auf dem Prüfstand, beim Bundesrat und den Parteien.
Es ist auch ein Systemrival. Das heißt, dieser Staatskapitalismus stellt sich als Gegenpol zu einer freien Marktwirtschaft oder einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir in Europa haben.
Die Schweiz muss wissen, wo ihre Freunde sind.
Wir wollen die Menschenrechte vermehrt thematisieren.
Man ist sich einig, es brauche einen Kurswechsel in der Schweizer China-Politik. Die Krankenkassen und die Kantone haben es so ausgehandelt. Ärzte bekommen für die Verabreichung einer Covid-Impfung 24.50 Franken. Zu wenig, sagt die Ärzteschaft.
Wir sind enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, eine für Praxen kostendeckende Pauschale zu erreichen für diese wichtige Covid-Impfung für die Bevölkerung.
Zu wenig verdient hat auch die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie wegen Corona. Wie rasch wird sich die Industrie davon erholen? Fragen wir den neuen Swissman-Präsidenten Martin Hirzel im Tagesgespräch. Rendezvous zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Deutschland übernimmt in diesem Fall eine Vorreiterrolle und zeigt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall geahndet werden können. Vor dem Gericht in Koblenz müssen sich zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes verantworten. Einer der zwei soll Demonstranten in ein syrisches Foltergefängnis gebracht haben, der andere soll das Foltergefängnis geleitet haben, 58 Menschen ermordet und 4.000 gefoltert haben. Die zwei Syrer sind in Deutschland von früheren Opfern erkannt worden. Rund 2 Dutzend Folteropfer haben während des Prozesses in Koblenz ausgesagt. Höchst Verstörendes war im Gerichtssaal zu hören, von Schlägen, herausgerissenen Fingernägeln und viel Schlimmerem. Heute haben die Richter ein Urteil gefällt. Der Nebenangeklagte ist der Folter und der Freiheitsberaubung schuldig. Das Verdikt: 4,5 Jahre Haft. Frage an SRF-Korrespondentin Bettina Ramsayer. Wie begründet das Gericht das Urteil?
Das Gericht verurteilte den Mitangeklagten wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er habe Demonstranten verhaftet und in ein Geheimgefängnis gebracht, im Wissen darum, dass sie dort gefoltert werden. Er habe Verdächtige bespitzelt, Informationen an Vorgesetzte weitergegeben und das eben über viele Jahre. Er habe über viele Jahre für den syrischen Geheimdienst gearbeitet.
Noch ausstehend ist das Urteil für den Hauptangeklagten. Lebenslänglich fordert da die Anklage. Welche Beweise legte die Anklage denn vor für die vielen mutmaßlichen Fälle von Folter, also nebst den Zeugenaussagen?
Die wichtigste Grundlage in diesem Prozess waren die sogenannten Caesar Files. Das sind tausende von Fotos eines ehemaligen syrischen Militärfotografen, der in diesem Gefängnis, in diesem Geheimgefängnis fotografiert hat. Der ist desertiert und unter dem Decknamen Caesar im Ausland abgetaucht. Die Bundesanwaltschaft wollte jetzt eben nicht nur beweisen die individuelle Schuld der Angeklagten, sondern sie wollte anhand dieser Fotos auch belegen, dass Folter in syrischen Gefängnissen keine Einzelexzesse waren, sondern dass Folter und Tötungen staatlich angeordnet wurden und damit System hatten. Und diese Fotos waren dafür der wichtigste Bestandteil des Prozesses. Es gab einen deutschen Forensiker, der hinzugezogen wurde, der die auch für glaubwürdig gehalten hat, diese Fotos, und auch die Zeugenaussagen für glaubwürdig hielt.
Viele der syrischen Flüchtlinge in Deutschland sagen denn auch, sie seien auch gefoltert worden. Gibt es jetzt nach diesem noch ganz frischen Urteil bereits Reaktionen von einigen von solchen syrischen Flüchtlingen?
Bisher habe ich keine Reaktionen gesehen, aber schon im Vorfeld haben sich viele geäußert, Betroffene. Endlich werden wir erleben, dass es noch ein kleines bisschen Gerechtigkeit gibt in dieser Welt, sagte zum Beispiel eine Frau. der Rechtsstaat Deutschland soll auch den Betroffenen quasi den Glauben an die Gerechtigkeit wiedergeben. Der Prozess mache vielen Opfern Hoffnung, sagte die Berliner Menschenrechtsorganisation ECCHR. Die hatte viele Zeugen in Deutschland und in ganz Europa unterstützt über Jahre und diesen Prozess damit erst möglich gemacht. Und auch Amnesty International spricht von einem historischen Schritt für die Gerechtigkeit.
Welche Bedeutung hat denn dieses Urteil ganz grundsätzlich?
Es ist ein Urteil mit Signalwirkung, denn das Besondere ist ja, weder die Opfer noch die Täter sind deutsche Staatsangehörige. Die lebten als Geflüchtete in Deutschland. Das Völkerstrafrecht lässt das eben zu, wenn es um besonders schwere Verbrechen geht. Dann spricht man von der universellen Gerichtsbarkeit quasi, die überall auf der Welt gilt, dass eben kein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungesühnt bleiben kann. Deutschland hat hier eine Pionierrolle übernommen, indem sie das eben angewendet hat, diese Möglichkeit. Die Justiz handelt im Interesse aller Rechtsstaaten, wenn man so will. Und dieser Prozess in Koblenz könnte auch zum Präzedenzfall werden für weitere Gerichtsverfahren in anderen Ländern.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Bettina Ramseyer. Das World Economic Forum WEF bekommt weniger Geld vom Bund. Mehr dazu in den Nachrichten mit Ursula Vogler.
Der Beitrag an die nächsten drei Jahrestreffen werde von gut 3,7 auf gut 2,5 Millionen Franken pro Jahr gesenkt. Das teilte das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, das VBS, mit. Dies, da sich das World Economic Forum, das WEF, stärker an der Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen der Jahrestreffen beteiligt. Mit der Durchführung des WEF werde die Rolle der Schweiz als Konferenzort und Sitz internationaler Organisationen gestärkt. Daher sei die Durchführung des Forums ein außerordentliches Ereignis, so das VBS weiter. Die Schweiz unterstützt die Bevölkerung in Asien mit knapp 25 Millionen Franken. Das hat der Bundesrat entschieden. Das Geld soll in den nächsten Jahren unter anderem Menschen in Afghanistan, Kirgisistan und Tadschikistan zugutekommen. Es soll eingesetzt werden, um etwa Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, die Armut zu bekämpfen oder die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Schweiz zahlt das Geld in einen Entwicklungsfonds ein. Daran beteiligen sich auch andere Staaten. Die Schweiz unterstützt diesen Fonds seit knapp 50 Jahren. In Deutschland ist ein Mitglied der Terrormiliz IS verurteilt worden. Ein Gericht im Bundesland Niedersachsen verurteilte den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrororganisation zu 10,5 Jahren Gefängnis. Der Prediger soll zusammen mit weiteren Männern junge Leute radikalisiert und sie in die Kampfgebiete der Terrormiliz nach Syrien und Irak geschickt haben. Auch drei weitere Angeklagte wurden laut Gericht zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Schweizer Kioskbetreiberin Valora hat im Corona-Jahr 2020 einen Verlust von 6 Millionen Franken gemacht. Wegen der Corona-Krise waren weniger Menschen unterwegs und konsumierten weniger, teilweise mussten die Läden schließen. Zur Valora-Gruppe gehören nebst den Kiosken unter anderem die Avec-Läden und der Brezelkönig. Auch der Schweizer Industriekonzern Sulzer hat seine Jahreszahlen bekannt gegeben. Sulzer meldet für das vergangene Jahr einen Umsatz von 3,32 Milliarden Franken, 11% weniger als 2019. Der Nettogewinn betrug knapp 84 Millionen Franken, -46%. Der Auftragseingang reduzierte sich im Corona-Jahr 2020 um knapp 9% auf gut 3,4 Milliarden Franken. Im letzten Quartal habe sich die Auftragslage aber mehr oder weniger stabilisiert, so Sulzer. In Deutschland ist das Wirtschaftsdefizit im vergangenen Jahr kleiner ausgefallen als erwartet, mit knapp 140 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Im Januar habe man noch mit einem Defizit von gut 158 Milliarden Euro gerechnet, als Folge der Corona-Pandemie. Das Wetter: heute und morgen ist es sonnig bei 15 bis 20 Grad.
China wird immer mächtiger und bahnt sich neue Wege nach Europa. Medizinisch über die chinesische Corona-Impfung oder wirtschaftlich über Investitionen oder über Großprojekte wie die neue Seidenstraße. Mit Unbehagen beobachtet die westliche Welt diese politische Seite der Entwicklung. Wie soll die Schweiz damit umgehen? Das fragt sich derzeit das Außendepartement EDA von Ignazio Cassis. Es arbeitet an einer neuen China-Strategie. Zudem hat Cassis Partei, die FDP, ein Papier zur China-Politik verfasst. Priscilla Imboden.
Die demokratischen Werte robuster vertreten gegenüber China, das verkündete Außenminister Ignazio Cassis bereits letzten Sommer. Was er damit meinte, sagte er jüngst in der Samstagsrundschau von Radio SRF.
Wenn wir zusammen mit der Weltgemeinschaft immer wieder auf gewisse Menschenrechtsverletzungen hinweisen, dann steigt der Druck.
Unterstützung erhält er inzwischen auch von seiner Partei. Sie hat eine China-Strategie ausgearbeitet. Die Schweiz solle den Akzent verschieben in den Beziehungen mit China, wie FDP-Ständerat Damian Müller erklärt.
Wir wollen die Menschenrechte vermehrt thematisieren.
Das sei möglich im Rahmen der laufenden wirtschaftlichen und politischen Kontakte, so Müller.
Wenn die Schweiz mit einer konstruktiven Politik die Freihandelsabkommen thematisiert, aber auch die Menschenrechte, dann ist es möglich.
Das tut die Schweiz allerdings bereits seit Jahren im Rahmen des Menschenrechtsdialogs, das sie mit China führt. Der Dialog ruht seit mehr als 2 Jahren. China hat insistiert. Ein Umdenken hat bei den Freisinnigen beim Thema Investitionskontrollen stattgefunden. Noch nicht vor langem kämpften sie im Parlament dagegen mit wirtschaftsliberalen Argumenten. Heute sind sie nun dafür. Es müsse verhindert werden, dass China Infrastrukturen oder strategisch relevante Konzerne in der Schweiz aufkaufen könne, sagt Damian Müller.
Man muss jetzt schauen, dass man einen Schutzmechanismus, einen sogenannten Notfallmechanismus von Seiten des Staates aufzeigen muss. Und da ist der Bundesrat jetzt gefordert.
Sehr kritisch beurteilt der FDP-Ständerat und Präsident der Außenpolitischen Kommission auch die neue Seidenstraße, das gewaltige Infrastrukturprojekt, mit dem China zentralasiatische Staaten von sich abhängig macht und auch europäische Häfen aufkauft.
Da müssen wir wirklich extrem aufpassen.
Auf die Frage, ob es klug war, dass die Schweiz vor 2 Jahren mit China eine Absichtserklärung unterzeichnet hat zur Zusammenarbeit bei diesem Projekt, weicht er aus. China reagiert jeweils pikiert auf Gegenwind aus anderen Ländern und scheut nicht davor zurück, sie dafür wirtschaftlich abzustrafen. Das sorge ihn nicht, sagt FDP-Ständerat Damian Müller.
China ist auch gut beraten zu sehen, was die ganze Welt natürlich macht. Und deshalb habe ich keine Angst, wenn China etwas Druck machen sollte.
Als einzige andere Bundesratspartei hat neben der FDP auch die SP eine China-Strategie verfasst, allerdings schon vor 3 Jahren. SP-Außenpolitiker Fabian Molina kritisiert das neue Konzept der Freisinnigen.
Die Strategie der FDP ist alter Wein in neuen Schläuchen. Sie möchte an sich nichts an den bisherigen Beziehungen zwischen der Schweiz und China ändern.
Die internationale Rechtsordnung und die universellen Rechte müssten verteidigt werden gegen ein China, das diese zunehmend in Frage stelle, sagt SP-Nationalrat Fabian Molina. Dieses Ziel könne die Schweiz nicht alleine erreichen.
Solange die Schweiz sich nicht mit anderen Ländern zusammentut, sondern zwischen Wirtschaft und Menschenrechten hin und her schwankt, werden wir in Bezug auf China keine Verhaltensänderung bewirken können.
Konkret fordern die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass die Schweiz gegenüber China mit der EU zusammenspannt. Ebenso sollen sich gemäß SP die Schweizer Konzerne einer Initiative anschließen, um Arbeitsstandards in chinesischen Fabriken durchzusetzen. Einzig bei der Frage der Investitionskontrollen sind sich SP und FDP inzwischen einig. So unterschiedlich die Konzepte, so finden doch beide Parteien und übrigens auch die Mittepartei, dass es einen Kurswechsel braucht in der China-Politik. Bald wird auch bekannt, wie ein solcher aussehen wird. Der Bundesrat will die neue China-Strategie der Schweiz diesen Frühling vorlegen.
Das läuft leider nicht wie geschmiert. Die Schweizer Industrie ächzt unter den Corona-Folgen, doch bereits keimt erste Hoffnung. Die Corona-Impfpauschale ist zu knauserig, kritisieren die Hausärztinnen und Hausärzte. Erinnerung an die bangen Momente vor einem Jahr, als Corona begann im Tessin.
Confrontarsi con tanti morti in così breve tempo lascia il segno.
Die Konfrontation mit so vielen Toten in so kurzer Zeit habe Spuren hinterlassen, so die leitende Krankenschwester der Intensivstation im Mongkuko-Spital. Und Sri Lankas Regierung müsse sich bewegen, sonst würden die Wunden aus dem Bürgerkrieg nie verheilen. Die UNO wählt deutliche Worte. Die Geschichte vor eins im Rendezvous. Da zeigen sich die verheerenden Spuren der Corona-Pandemie. Die Geschäfte der stark auf den Export ausgerichteten Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, der sogenannten MEM-Industrie, sind eingebrochen. Das belegen die aktuellen Zahlen des Branchenverbands jetzt schwarz auf weiß. Die Zeichen stehen im Moment aber auf Besserung. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherrn warnt aber, gewisse Risiken blieben.
Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gibt sich zuversichtlich. Das Gröbste könnte vorbei sein. Es kommen wieder fast so viele neue Aufträge rein wie vor dem ersten Shutdown vor einem Jahr. Und die Auslastung der Fabriken steigt wieder. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Pandemie der Industrie schwer zugesetzt hat. Die Umsätze sackten um fast 10% ab, die Exporte um mehr als 11%. Das kann nicht über Nacht wieder aufgeholt werden. Aber nicht alle Sektoren traf es gleichermaßen, sagt Swissmem-Präsident Martin Hirzel.
So hat sich zum Beispiel die Lage der Zulieferer in einzelnen Medtech-Branchen oder der Automobilindustrie im zweiten Halbjahr 2020 positiv entwickelt. Typische Hersteller von Investitionsgütern wie Werkzeug- und Textilmaschinen und deren Zulieferer erlebten jedoch ein schwarzes Jahr mit Umsatzeinbrüchen von bis zu 60%.
Die Corona-Pandemie hat in der Industrie auch tausende Arbeitsplätze gekostet. In den ersten 9 Monaten 2020 sank die Zahl der Angestellten um 2% auf rund 318.000. Es wäre noch schlimmer gekommen ohne die Möglichkeit der Kurzarbeit. In vielen Betrieben ist die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung aber schon bald erreicht. Deshalb fordert Swissmem, dass die Bezugsdauer von 18 Monaten auf 24 Monate ausgedehnt wird. Und zwar schnell, denn die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit.
Wenn die Kurzarbeit auslaufen würde für gewisse Firmen im Sommer, dann müssten sie heute beginnen mit der Planung der Entlassungen. Und das müssen wir verhindern.
Trotz ermutigender Signale, eine allfällige dritte Pandemiewelle könnte die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie nochmals zurückwerfen. Umso wichtiger sei eine rasche und flächendeckende Impfkampagne, sagt Swissmem-Präsident Martin Hirzel.
Für die MEM-Industrie ist es zudem wichtig, eine international einsetzbare, fälschungssichere Impfbestätigung zu haben. Bei einem Exportanteil von fast 80% müssen Serviceleute, Monteure, Techniker, aber auch Verkaufspersonal reisen können.
Auch die Einreise in die Schweiz, etwa an Messen, könnte dann erleichtert werden. Die Impfkampagne, so Swissmem, sei die Voraussetzung, um aus dem Shutdown herauszukommen.
Ivan Lieberherr zum Zustand der Schweizer Industrie. Und wir vertiefen das Thema mit Martin Hirzel hier um eins. Wenn dereinst in der Schweiz die breite Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft werden soll, sollen die Hausärztinnen und Hausärzte eine wichtige Rolle spielen. Vorgesehen ist, dass man sich in den Hausarztpraxen dereinst impfen lassen kann. Pro Covid-Impfung erhalten die Hausärztinnen und Ärzte dann 24,50 Franken. So haben es die Kantone und Krankenkassen vereinbart, wie sie heute mitteilen. Die Ärzte sind enttäuscht. Mit 24,50 Franken pro Impfung würden ihre Kosten nie und nimmer gedeckt. Gaudenz Wacker.
Seit Dezember impfen Hausärztinnen und Ärzte ihre Risikopatienten. Sie bräuchten aufwendige Beratung, sagt Urs Stoffel vom Ärzteverband FMH und betont,
dass wir auch von den Covid-Vorgaben her nicht 50 Leute in ein Wartezimmer sperren können und dann schnell durchimpfen. Wir müssen alle Regeln einhalten, wir müssen dazwischen wieder desinfizieren und wir müssen jeden einzelnen Patienten nachher noch 15 Minuten überwachen. Und das ist mit 24,50 Franken nicht möglich.
24,50 Franken, das ist der Betrag, den die Krankenversicherung der Ärztin pro Pieks zahlt. Festgelegt haben diesen Tarif Kantone und Krankenkassen. Ein Affront sei das, schreibt der Verband der Haus- und Kinderärzte, niemals kostendeckend. Nötig sei das Doppelte, sagt Stoffel von der FMH.
Wir sind deshalb besonders enttäuscht, weil wir jetzt ein Instrument haben, mit dem wir im Ziel große Wirkung in dieser Pandemie erzielen, währenddem diese vielen Hunderten von Millionen, die jetzt ausgegeben werden, ja eigentlich nur Symptombekämpfungen sind.
Damit meint der FMH-Vertreter das Geld, das der Bund etwa für Schutzmaterial ausgegeben hat oder auch zur Abfederung der wirtschaftlichen Schäden. Seit Dezember würden Hausärzte impfen, im Vertrauen darauf, dass das irgendwann einmal angemessen abgegolten werde. Nur seien die 24,50 bereits ein Kompromiss, ein fairer noch dazu, heisst es von der Gegenseite. Denn Kantone und Kassen hätten ursprünglich im Dezember einen tieferen Tarif von 14,50 Franken festgelegt, den der Bundesrat auch bereits genehmigt habe, so Matthias Müller vom Versicherungsverband Santé Suisse.
Trotzdem haben Kantone, Bund und Krankenversicherer nun die besonderen Bedürfnisse der Hausärzte nochmals genau geprüft. Und so haben wir uns dann auf eine höhere Abgeltung geeinigt, als ursprünglich der Bundesrat ebenfalls vorgesehen hat. Resultat ist nun, dass die Hausärzte deutlich höhere Preise verrechnen können, wie das im Impfzentrum der Fall ist.
Überdies könnten Hausärztinnen bei Patienten mit besonderen Risiken sogar noch einen zusätzlichen Aufwand verrechnen. Damit sei das letzte Wort gesprochen, ergänzen die Kantone. Formell müsse nun der Bundesrat den Tarif von 24,50 noch genehmigen, so Katrin Huber von der Gesundheitsdirektorenkonferenz.
Wir sehen aber keine Notwendigkeit für Nachverhandlungen oder für Korrekturen auf kantonaler Ebene.
Und die Ärzte? Sie würden selbstverständlich weiter impfen, halt mit der Faust im Sack, sagt Urs Stoffel von der FMH. Schließlich könnten sie ihre Risikopatienten ja nicht einfach abweisen.
Sie bekommen tägliche Telefone von ihren Patienten. Kann ich nicht zu ihnen kommen? Kann ich mich nicht bei ihnen beraten und impfen lassen?
Eine Hintertür bleibt für die Ärzte allerdings offen. Sie können versuchen, von ihren Kantonen einen Zuschlag einzufordern. Je nach Kanton bekämen Ärzte dann unterschiedlich viel fürs Impfen. Damit wäre, je nach Optik, auch beim Impftarif der Föderalismus gewahrt, beziehungsweise ein neuer Flickenteppich geknüpft.
Rendezvous 9:09. Haben Sie auch den Eindruck, Corona beschäftige uns seit Ewigkeiten? Dabei ist es erst ein Jahr her, dass die Schweiz ihren ersten Covid-19-Fall hatte, im Tessin. Ein 70-jähriger Mann hatte sich in Italien mit dem Virus angesteckt. Schnell schossen danach im Tessin die Covid-Zahlen in die Höhe. Dort starben pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner schweizweit am meisten Menschen. Im Zentrum der Pandemie die Klinik Moncuco in Lugano. Caroline Türkauf.
Vorbei ist der Lärm der Ambulanzen, die vor der Klinik Moncuco in Lugano vorfahren. Die Erfahrungen des letzten Jahres aber stecken tief in den Knochen von Maria Pia Polizzi, leitende Krankenschwester für den Notfall und die Intensivstation.
È stato un anno molto, molto intenso dal punto di vista emozionale.
Es war ein emotional sehr, sehr anstrengendes Jahr. Es geschah, was wir uns nicht vorstellen konnten. Ein Virus aus dem fernen China war plötzlich mitten unter uns. Alles ist ganz anders, wenn man es selbst erlebt. Bisher dachten wir hier in der Schweiz ja, wir lebten auf einer Insel der Glückseligen. Das Coronavirus erschüttert das Tessin. In der Klinik Moncuco werden die Intensivstationbetten in Windeseile hochgefahren. Maria Pia Polizzi.
Confrontarsi con tanti morti in così breve tempo in una carriera anche di
in so kurzer Zeit mit so vielen Toten konfrontiert zu werden, das hinterlässt auch bei sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen Spuren.
Lascia il segno.
Klinikdirektor und Infektologe Christian Garzoni sagt, diese Pandemie habe seine Sicht auf die Welt verändert, auf das Leben, den Tod. Und vor allem auf die Gesellschaft.
Io penso prima del Covid, mi sembra che vivevamo in un altro mondo. Spesso come medico si tende piuttosto a guardare l'individuo.
Als Arzt betrachtete ich vor der Pandemie den kranken Menschen immer als Individuum. Jetzt betrachte ich ihn als Teil einer Gruppe, als Teil der Gesellschaft. Ich muss mich immer fragen, was dieser eine Krankheitsfall für die Gesellschaft bedeutet und wie ich am besten mit der Gesellschaft über diese Krankheit kommuniziere. Garzoni hat im letzten Jahr sehr viel Covid-19-Kommunikationsarbeit geleistet. Er war teils präsenter in den Tessiner Medien als der Kantonsarzt. Das habe er nicht aus Eitelkeit, sondern aus Überzeugung getan.
Ho sempre cercato di spiegare le cose in maniera semplice e semplice quello che dobbiamo fare o non fare.
Ich habe immer versucht, in einfachen Worten zu sagen, was wir tun müssen. Was wir tun müssen, ist einfach. Seit Monaten gelten die immer gleichen Regeln. Es geht um den gesunden Menschenverstand. Manchmal hatte ich große Mühe zu verstehen, warum einfache Regeln so große Mühe machen. Ich habe gelernt, dass das so ist, weil für ein Individuum nicht immer gut ist, was für die Gruppe gut ist, und dass wir Menschen Meister sind im Ausreden finden.
Questo penso che ho imparato a capire questa cosa.
Diese Krise offenbare Gräben, sagt Garzoni mit leiser Stimme. Der Graben zwischen der Wissenschaftswelt und der normalen Konsumenten. Der Graben zwischen dem Individuum und der ganzen Gesellschaft. Und vor allem der Graben zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft. Dieses Grabendenken, das zu Schuldzuweisungen führe, sei falsch und schädlich.
Il problema è il virus, non è colpa di chi chiude o chi apre. Il problema è il virus e dobbiamo tornare a ribadire che il problema è il virus.
Das Problem ist das Virus und darüber müssen wir reden. Das Problem ist nicht, wer die Restaurants öffnet oder nicht öffnet. Es ist wichtig, dass die Politik denen unter die Arme greift, die wirtschaftlich leiden. Garzoni sagt, er müsse sich in den sozialen Medien einiges gefallen lassen. Zurzeit werde er kritisiert, dass er von der Pharmaindustrie Geld erhalte, um den Nutzen der Corona-Impfung zu postulieren. Dank dieser Impfung sehe er Licht am Ende des Tunnels.
Il vaccino è la luce in fondo al tunnel, quindi...
Wenn wir mit der Impfstrategie verhindern können, dass viele Menschen ernsthaft erkranken und die Spitäler an den Anschlag bringen, haben wir viel gewonnen. Nur ist die Sache nicht so einfach, wegen den Lieferschwierigkeiten, der Frage der Haltbarkeit des Impfstoffes, den mutierten Varianten. Es wird nicht so einfach, am Ende des Tunnels anzukommen.
Der Tunnel ist ein bisschen komplizierter.
Sri Lanka. Für die UNO. Ein Fleck im Reinheitsheft seit Ende des Bürgerkriegs 2009. Der UNO wird vorgeworfen, sie sei zu willfährig gegenüber der sri lankischen Regierung gewesen, zu zurückhaltend. Und Sri Lanka lässt sich auch nicht von der UNO dazu bringen, diesen Bürgerkrieg aufzuarbeiten, Kriegsverbrecher zu verurteilen. Heute debattiert der UNO-Menschenrechtsrat, wie es weitergehen soll und ob überhaupt. Fredrik Steiger berichtet.
Der jüngste Sri Lanka-Bericht der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte hat es in sich. Die Regierung leugne Sri Lankas jüngste Vergangenheit, steht in für die UNO ungewöhnlich deutlicher Sprache. Sie verweigere sich der Wahrheitssuche. Hohe und höchste Staatsvertreter seien selber Kriegsverbrecher. Menschenrechtshochkommissarin Michelle Bachelet spricht von seit Jahren bestenfalls minimalen Fortschritten.
There has been minimal progress on accountability. My report details the lack of progress in setting up a special judicial mechanism.
Die Blockade bei diesem Schlüsselthema belaste das Zusammenleben der ethnischen und religiösen Volksgruppen in Sri Lanka und verhindere jede Versöhnung.
Deadlock on these important issues is an additional, unavoidable problem with damaging impact on society as a whole.
Der UNO-Bericht fordert sogar die Staaten zu Sanktionen gegen sri-lankische Offizielle mit Kriegsverbrechervergangenheit auf. Diplomatischer äußert sich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Zwar räumt er ein, die UNO habe in Sri Lanka keine glückliche Rolle gespielt. Das bestätigt auch ein interner Untersuchungsbericht. Bezüglich der hartnäckigen Weigerung des bestenfalls halbdemokratischen Landes Rechenschaft abzulegen, sagt er, da liege einiges im Argen.
The system we have today is not a system that makes it easy to have perfect accountability.
Doch die UNO habe halt nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten, zumal Sri Lanka dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht beigetreten ist.
The truth is that not all countries in the world are members of the International Criminal Court or of the treaty.
In diesem Fall kann der Strafgerichtshof nur Verfahren einleiten, wenn ihn der UNO-Sicherheitsrat damit beauftragt. Das tut er aber im Fall Sri Lanka nicht, weil Chinas Vetorecht das verhindert. Peking hat in Sri Lanka großen Einfluss. Für die Chinesen ist die Inselnation ein wichtiges Puzzlestück im Großprojekt Neue Seidenstraße. Seit 6 Jahren fordert eine mehrfach verlängerte Resolution des UNO-Menschenrechtsrats die Aufarbeitung der Bürgerkriegsvergangenheit. Dessen Beendigung durch die sri lankische Armee fielen je nach Schätzungen zwischen 10.000 und bis zu 40.000 Zivilisten zum Opfer. Zum Teil gehen sie auch aufs Konto der schließlich besiegten Tamil-Tiger-Rebellen. 2015, als die UNO-Resolution beschlossen wurde, bekannte sich auch Sri Lankas damalige Regierung dazu, wehrte sich aber gegen ein UNO-Tribunal. Inzwischen ist im Land aber wieder der Rajapaksa-Clan an der Macht, der seinerzeit die Rebellenbewegung niederschlagen ließ. Die Rajapaksas wollen von Kriegsverbrecherjustiz, von Vergangenheitsbewältigung und im Grunde auch von Versöhnung auf Augenhöhe nichts wissen. Wir haben unser eigenes Rechtssystem, betont Premierminister Mahinda Rajapaksa.
If anyone who wants to complain about a human rights violation in Sri Lanka, we have a system. You all must respect the system of a country, the culture of a country.
Er verbittet sich jegliche Einmischung von außen, das sei respektlos gegenüber dem System und der Kultur seines Landes. Im UNO-Menschenrechtsrat erklärte Sri Lankas Außenminister Dinesh Gunawardena, einzig entscheidend sei doch, dass der Bürgerkrieg beendet worden sei und im Land nicht mehr geschossen werde. Die UNO-Resolution verletze Sri Lankas Souveränität.
It infringes the sovereignty of people of Sri Lanka.
Die Situation ist also blockiert. Heute Nachmittag diskutiert nun der Menschenrechtsrat, wie es weitergehen soll. Das eine Lager, angeführt von China, fordert, die von Sri Lanka ignorierte UNO-Resolution auslaufen zu lassen. Damit schwände natürlich der Druck auf die Regierung. Westliche Länder fordern hingegen eine neue Resolution in der Hoffnung, Sri Lanka doch noch zum Handeln zu bewegen. Wieder andere wollen eine neue Resolution, allerdings eine, welche von der sri lankischen Regierung mitgetragen wird, was wohl hieße, dass sie zahnlos ausfiele. Wie es weitergeht, ist entscheidend. Denn wenn sich Sri Lanka der Aufarbeitung seiner blutigen Vergangenheit weiter entziehen kann, droht es erneut von Gewalt erschüttert zu werden. Die Anzeichen dafür mehren sich.
Fredrik Steiger. 13 Uhr. Zeit für Klartext im Tagesgespräch. Wie gut wird die Schweizer Industrie diese Corona-Krise überstehen? Denn bereits vor der Pandemie schwächelte die Branche. Wir fragen den neuen Swissmem-Chef im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
In Deutschland hat ein Gericht in Koblenz ein früheres Mitglied des syrischen Geheimdienstes zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren verurteilt, wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es war weltweit der erste Strafprozess wegen Folter durch den Geheimdienst in Syrien. Das World Economic Forum bekommt weniger Geld vom Bund. Der Beitrag an die nächsten drei Jahrestreffen werde von gut 3,7 auf gut 2,5 Millionen Franken pro Jahr gesenkt. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie hat im vergangenen Jahr einen Einbruch erlitten aufgrund der Corona-Pandemie. Die Auftragseingänge reduzierten sich um 6,5% im Vergleich zu 2019.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.